Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 23. September. Heute mit den folgenden Themen. Die Schweiz darf nicht länger abseits stehen. Studierende und Jugendorganisationen fordern einen raschen Beitritt der Schweiz zum europäischen Mobilitätsprogramm Erasmus+. Dann.
Diese Konzentrationen waren nämlich so hoch, dass die Deponie Gamsenried schon damals, 2008, eigentlich ein dringender Sanierungsfall gewesen wäre.
Seit 12 Jahren wusste der Pharmakonzern Lonza, dass eine hochgiftige Substanz aus ihrer Walliser Deponie ausläuft. Recherchen machen nun deutlich, Lonza hielt die Analyseergebnisse bewusst zurück. Und außerdem, ohne Mampf kein Kampf. Wie organisiert sich die Klimaküche beim Rise Up for Change? Wir haben nachgefragt.
Unterschiedlich, aber wenn die Aktion dann wirklich läuft, dann kann es schon auch sein, dass man von morgens um 7 bis abends um 12 in der Küche am Arbeiten ist.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Fötz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
In der Nacht auf heute hat die Polizei das Klimacamp auf dem Bundesplatz geräumt. Verfügt wurde die Auflösung des Camps vom Gemeinderat der Stadt Bern. In einer Medienmitteilung beschreibt dieser die Räumung als friedlich und dass sie ohne größere Zwischenfälle verlaufen sei. Stadtpräsident Alec von Grafenwied sagte heute früh gegenüber den Medien, nachdem die Klimajugend mehrere Angebote des Gemeinderates zum Umzug des Protestcamps ausgeschlagen hatte, war gestern für die Stadtregierung klar, dass der Bundesplatz geräumt werden muss. Und er fügte an, dass das Angebot, auf anderen Plätzen zu demonstrieren, nicht mehr bestehe. Mehrere hundert Personen demonstrierten gestern in Bern gegen die Schweizer Asylpolitik. Organisiert wurde der Stop-Isolation-Protest von geflüchteten Menschen aus der ganzen Schweiz. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug mehrmals. Sie setzte dabei Gummischrot, Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Gestern startete in Lausanne ein Prozess gegen 12 KlimaaktivistInnen. Sie hatten im November 2018 in der Lobby einer Credit Suisse-Filiale Tennis gespielt. Damit wollten sie aufmerksam machen auf klimaschädliche Investitionen in Gas-, Kohle- und Ölindustrie. Die Anklage lautet auf Hausfriedensbruch. Das Waadtländer Kantonsgericht ist bereits das zweite Gericht, welches sich mit dem Fall befassen muss. Im Januar wurden die angeklagten AktivistInnen erstinstanzlich freigesprochen. Der zuständige Richter anerkannte damals, dass es sich bei der Klimakrise um einen gerechtfertigten Notstand handle. Das Urteil gegen die 12 Personen wird am Donnerstag erwartet. Ins Ausland. Seit den frühen Morgenstunden finden in Deutschland in 5 Bundesländern Hausdurchsuchungen statt. Die Polizei sucht dabei nach Hinweisen auf illegale Leiharbeit in der Fleischindustrie. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sollen mehrere Firmen illegal Menschen aus Osteuropa nach Deutschland gebracht haben, um diese in Schlachthöfen zu Billiglöhnen einzustellen. Bei der Aktion geht es darum, so viel Beweismaterial wie möglich zu sichern, etwa um die Kommunikation der Firmen nachzuvollziehen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Airbnb-Apartments darf gesetzlich beschränkt werden. Dies entschied der Europäische Gerichtshof in Straßburg. In vielen europäischen Metropolen sind Mietwohnungen knapp und werden deshalb immer teurer. Hierzu trage bei, dass VermieterInnen normale Mietwohnungen in Ferienwohnungen umwandeln, weil die kurzfristige Vermietung lukrativer sei. Um diesen Missstand zu bekämpfen, führte Frankreich eine Genehmigungspflicht für derartige Umwandlungen ein. Diese gilt im Großraum Paris und in allen Städten mit mehr als 200.000 EinwohnerInnen. VermieterInnen klagten gemeinsam gegen dieses neue Gesetz bis zum Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Dieser entschied nun, dass die Einführung einer Genehmigungspflicht nicht gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie verstoße. China betreibe auch in Tibet umstrittene Arbeitslager. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, zwinge Peking immer mehr LandarbeiterInnen in Arbeitslager, wo sie zu FabrikarbeiterInnen ausgebildet werden sollen. Eine chinesische Regierungswebseite spricht von einer 500.000 TibeterInnen, die allein in der ersten Hälfte dieses Jahres in solchen Lagern waren. Das chinesische Außenministerium bestritt, dass es sich dabei um Zwangslager handle. Die ArbeiterInnen würden sich dort freiwillig aufhalten. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag wird wechselhaft bei Tageshöchstwerten von 19 Grad. Freitag und Samstag gibt es dann viel Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf gut 1200 Meter und es kühlt merklich ab auf knapp 10 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
10.000 Unterschriften hat der Verband der Schweizer Studierenden VSS heute Morgen bei der Bundeskanzlei deponiert. Mit seiner Petition fordert der VSS, dass die Schweiz nicht weiter abseits stehen dürfe. Er fordert, dass die Schweiz wieder ein vollwertiges Mitglied wird des europäischen Mobilitätsprogramms Erasmus+. Derzeit gilt die Schweiz als Drittstaat, sprich die Teilnahme an europäischen Projekten ist für Schweizer Jugendliche nur stark eingeschränkt möglich und mit sehr hohen administrativen Hürden verbunden. Zu hoch für viele Jugendliche. Der Bundesrat hat keine Eile, die Beitrittsverhandlungen zu Erasmus+ aufzunehmen. Mit ihrer Petition wollen die Studierenden und Jugendorganisationen diesem nun Beine machen. Wilmar Hall sprach mit Francesco B., Co-Präsident des Verbandes der Schweizer Studierenden VSS.
Warum ist es für Schweizer Jugendliche und junge Erwachsene so wichtig, als voll- und gleichwertige PartnerInnen an europäischen Austauschprojekten teilzunehmen?
Der Nutzen von Austauschmobilität ist groß. Es gibt Studien, die besagen, dass Erasmus-Studierende um 50% tieferes Risiko haben, ein Jahr nach dem Abschluss noch arbeitslos zu sein. Und zusätzlich die persönlichen und interkulturellen Kompetenzen werden durch einen Austausch gestärkt, weil zumeist ist ein Austausch die erste Erfahrung, die man außerhalb des Elternhauses macht und sich auch persönlich weiterentwickelt.
Bekannt ist Erasmus ja vor allem, weil es Studierenden die Möglichkeit bietet, mal ein Semester im Ausland zu studieren. Erasmus+ ist aber viel mehr als das. Können Sie ein, zwei Beispiele geben, was ein vollwertiger Beitritt der Schweiz für Möglichkeiten bieten würde?
Das Plus, das sind Austauschprogramme für Personen in der Berufsbildung oder auch für Jugendorganisationen bietet einfach das Erasmus-Programm viel mehr, weil es viel einfacher ist, gerade für Partys oder so Trainings oder sonstige Veranstaltungen zu organisieren, die mit dem Erasmus-Programm einfach viel administrativ viel leichter sind als mit der Schweizer Lösung, wie wir sie heute haben.
Die Schweiz stand ja nicht immer abseits. Grund, dass Erasmus+ auf Eis gelegt wurde, war ja die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative damals vor 6 Jahren. Seither gilt eine sogenannte Schweizer Lösung. Den administrativen Mehraufwand haben Sie kurz angesprochen. Können Sie das noch etwas konkretisieren? Was sind denn die Hauptprobleme dieser Schweizer Speziallösung?
Die Hauptprobleme sind, hätte ich gesagt, neben dem Mehraufwand, vor allem für Studierende, dass sie weniger Auswahl haben, wo sie ihren Austausch machen können. Gerade für die Hochschulen sind auch so die digitalen Lösungen nicht möglich. Also das wird im neuen Programm ab 2021 der Game Changer sein, werden digitale Lösungen, die vieles vereinfachen, den Austausch vereinfachen, auch Möglichkeit bieten, Sprachkurse online zu machen. Das fällt für Schweizer Studierende momentan einfach weg mit der Schweizer Lösung.
Fast 20 Jugendverbände, Parteien, Schüler- und Studierendenorganisationen haben die Petition an den Bundesrat unterzeichnet. Sie alle fordern, dass er jetzt Beitrittsverhandlungen aufnimmt für eine vollwertige Mitgliedschaft der Schweiz in den Jahren 2021 bis 2027. Die ersten neuen Programme sollen ja in einigen Monaten bereits starten, sprich es eilt eigentlich. Der Bundesrat aber hat wenig Eile, oder hat keine Eile mehr, weil es reiche ja sowieso nicht mehr bis Ende Jahr, so die zuständige Bundesverwaltung. Auch die EU sei noch nicht so weit, weder mit dem Budget noch mit dem Programm. Warum also hetzen, wenn es sowieso nicht mehr reicht?
Genau, es ist unwahrscheinlich, dass wir gleich 2021 wieder teilnehmen können. Aber wenn wir nicht jetzt den Effort unternehmen, überhaupt Verhandlungen aufzunehmen, dann werden wir auch 2021, 2022 auch nicht dabei sein. Und ich meine eben, während bei Horizon, dem europäischen Forschungsprogramm, das geschehen ist, obwohl es genauso viele Unklarheiten von Seiten der EU gibt wie bei Erasmus Plus, warten wir bei Erasmus Plus immer noch darauf, dass der Bundesrat oder das SBFI endlich die Finanzierungsbotschaft an das Parlament stellt, sodass das Parlament überhaupt darüber abstimmen kann, ob wieder eine Vollassoziierung an Erasmus Plus möglich ist oder nicht. Und das ist unsere Hauptforderung, dass der Bundesrat endlich Verhandlungen wieder aufnimmt, auch als Auftrag von verschiedenen Motionen und Aufträgen, die das Parlament dem Bundesrat gegeben hat.
Francesco B. ist Co-Präsident des Verbandes der Schweizer Studierenden VSS.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um ein Versteckspiel und darum geht es auch im Song der britischen Künstlerin Imogen Heap, Hide and Seek, 2005 herausgekommen, bestehend alleine aus der Stimme der Sängerin.
What the hell is going on? Dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin. Yeah.
Rabe Info.
Es ist ein Versteckspiel, das bereits 12 Jahre andauert. Im Jahr 2008 erfuhr der Pharmakonzern Lonza, dass in seiner Deponie im Walliser Ort Gamsenried eine gefährliche Substanz namens Benzidin ausgelaufen ist. Recherchen von Infosperber und Ökoskop machen nun deutlich, der Pharmakonzern hielt die Analyseergebnisse viele Jahre lang absichtlich unter Verschluss. Erst vor kurzem erfuhr das Walliser Umweltamt, dass das Speziallabor CIMO bereits 2008 Benzidin im Grundwasser gefunden hatte. Benzidin wirkt bei Menschen stark krebserregend und sorgt im Wallis nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen. Für den folgenden Bericht macht sich unser Inforedaktor Salim Staubli auf eine kleine Zeitreise.
Wir schreiben das Jahr 2005. In diesem Jahr wird die Substanz Benzidin bei Grundwasseranalysen im Wallis erstmals entdeckt. Damals ausschließlich bei den Fabriken des Chemiekonzerns Ciba und des Pestizidherstellers Syngenta. Da der Grenzwert für Benzidin zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt ist, muss er zunächst hergeleitet werden. 2008 bestätigt dann das Bundesamt für Umwelt einen Grenzwert von etwas mehr als einem Milliardstel Gramm pro Liter. Ein unglaublich kleiner Grenzwert, der deutlich macht, wie gefährlich die Substanz tatsächlich ist. Ebenfalls im Jahr 2008 entdeckt das Speziallabor CIMO die Substanz dann auch bei der Chemiemülldeponie der Lonza in Gamsenried. Danach sei aber erst einmal nichts passiert, erklärt Martin Forter, Altlastenexperte und Geschäftsführer von Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz.
Diese Benzidin-Analysen hat Lonza nicht an den Kanton weitergereicht, sondern nur jene Analyseergebnisse, wo diese Benzidinfunde nicht drin waren. Und die anderen, jene von CIMO aus dem Jahre 2008, hat Lonza zurückbehalten.
Weshalb der Pharmakonzern die Analyseergebnisse nicht weitergeleitet hat, darüber kann derzeit nur spekuliert werden.
Man kann aber vermuten, dass es um die Konsequenzen dieses Benzidinfundes geht. Diese Konzentrationen waren nämlich so hoch, dass die Deponie Gamsenried schon damals, 2008, eigentlich ein dringender Sanierungsfall gewesen wäre.
Doch eine Sanierung wäre das Pharmaunternehmen vermutlich ziemlich teuer zu stehen gekommen, denn die baulichen Maßnahmen dafür hätten massiv sein müssen. Ein guter Grund, um die problematischen Analyseergebnisse noch einige Jahre unter Verschluss zu halten.
So kam erst 2019 aus, dass Benzidin das Grundwasser bei der Deponie Gamsenried sehr stark verschmutzt und dann, kurz danach, wurde die Deponie auch wegen Benzidin zum dringlichen Sanierungsfall. Das aber hätte im Prinzip schon 12 Jahre früher geschehen können, wenn diese Analyseergebnisse beim Amt für Umwelt im Kanton Wallis gelandet wären.
Das gravierende Versäumnis von damals kommentierte Lonza in diesem Frühjahr ziemlich salopp. Die Gefährlichkeit von Benzidin sei 2008 vermutlich nicht erkannt worden. Ein Kommentar, der wenig glaubwürdig erscheint, meint der Altlastenexperte Martin Forter.
Lonza kannte die Risiken von Benzidin. Benzidin ist im Wallis seit 2005 bekannt. Damals fanden die Ciba und die Syngenta in Monte diesen Stoff im Grundwasser. Darum mussten sie dann einen Grenzwert herleiten. Dieser Grenzwert ist sehr tief. Er lag schon damals, 2005, bei 1,5 Nanogramm pro Liter Grundwasser. Das ist einer der tiefsten Grenzwerte im Kontext der Altlastenverordnung. Diesen Bericht von Ciba und Syngenta hatte Lonza und wusste darum um die Risiken von Benzidin.
Wäre die Chemiemülldeponie Gamsenried im Jahr 2008 zum Sanierungsfall erklärt worden, wäre das Grundwasser im Kanton Wallis heute vermutlich frei von Benzidin. Laut Martin Forter sieht die Realität aber leider anders aus.
Das Benzidin fließt weiterhin ins Grundwasser und verschmutzt eine ziemlich große Fläche in der Rhone-Ebene unterhalb der Deponie. Lonza versucht, ihre hydraulische Barriere dichter zu gestalten und unternimmt Versuche, das Grundwasser von Bensidin zu reinigen.
Mittlerweile ist der politische und wirtschaftliche Druck so groß, dass Lonza sein Bensidinproblem möglichst bald in den Griff kriegen will. Dafür muss der Pharmakonzern jedoch viel Geld in die Hände nehmen. Geld, das er bereits 2008 hätte investieren können, um Mensch und Natur vor Krankheiten zu schonen.
Einen Beitrag von Salim Staubli haben wir gehört. Weitere Infos sowie Links zu den investigativen Recherchen von Infosperber und Ökoskop gibt es bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Das Klimacamp auf dem Bundesplatz ist Geschichte. In der Nacht auf heute wurde es von der Polizei geräumt. Davor haben AktivistInnen während 2 Tagen auf dem Bundesplatz protestiert, geschlafen und gekocht. Das Kochkollektiv des Rise Up for Change stand seit Sonntag auf den Beinen, um die mehreren hundert AktivistInnen zu versorgen. Auf den Teller kam nur veganes Essen aus der Region. Mit dabei war Sarah Heinzmann. Wir hören eine Reportage über große Kochtöpfe, haufenweise Gemüse und viele helfende Hände.
Ich bin hier beim Kochkollektiv des Klimacamps in Bern. In riesigen Töpfen wird hier für mehrere hundert KlimaaktivistInnen gekocht. Es riecht nach Rauch, nach Gewürzen und nach frisch aufgebrühtem Kaffee. Die Stimmung ist sehr ausgelassen. Menschen unterschiedlichen Alters schnippeln zusammen Gemüse und kochen. Wie läuft das eigentlich ab? Ihr seid kollektiv organisiert, oder?
Ja, also wir haben grundsätzlich keine Hierarchien in der Gruppe, sondern wir organisieren uns so, dass wir am Abend vorher verschiedene Rollen verteilen und halt Dinge, die laufen müssen bei spezifischen Leuten, sind es, dass auch durch die ganze Aktion hindurch nicht ins Stocken gerät. Und ich zum Beispiel bin heute die Chopping Queen, das heißt, ich schaue, dass das Schnibbeln vorwärts geht und dass all das Gemüse geschnitten wird, was wir brauchen.
Ihr arbeitet also mit Plänen, es gibt keine Chefs, es gibt flache Hierarchien, das funktioniert aber.
Das funktioniert gut. Man braucht natürlich schon Leute, die ein bisschen, sag ich mal, Erfahrung haben, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Aber wir sind mittlerweile auch ein gut eingespieltes Team und das klappt super, ja.
Wie lange arbeitet so diese Küche hier so? Wann steht ihr auf am Morgen?
Ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber wenn die Aktion dann wirklich läuft, dann kann es schon auch sein, dass man von morgens um 7 bis abends um 12 in der Küche am Arbeiten ist.
Die Woche steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das gilt natürlich auch für die Aktionsküche.
Wir schauen, dass wir das Gemüse sicher aus der Region kriegen und dass es saisonal ist. Was wir auch machen, ist, dass wir Containern gehen, also Dumpster Diver, oder dass wir von Bauern in der Umgebung Gemüse kriegen, das sie sonst gar nicht mehr wegkriegen würden über den Detailhandel.
Also das meiste Gemüse von hier wäre sonst eigentlich im Müll gelandet?
Jetzt gerade an dem, wo wir dran sind, ja. Aber wir kriegen natürlich nicht alles zusammen über diese Wege, sonst bestellen wir natürlich auch beim Bio-Grosslieferanten. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, damit wir hier nachhaltig kochen können, ist, dass alles vegan ist.
Okay, und wie organisiert ihr euch? Ich meine, so für 500 DemonstrantInnen zu kochen, das ist ja ganz eine große Aufgabe, oder?
Ja, also wir sind ein Küchenteam, das so im Schnitt etwa aus 10 Personen besteht. Aber wir können natürlich nicht zu 10 für 500 Leute kochen. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass ganz viele Leute, die hier an die Aktion kommen, auch mithelfen in der Küche. Aber das ist meistens auch überhaupt kein Problem, dass sich da Leute hinstellen und vor allem beim Schneiden uns unterstützen.
Ja, ich meine, wenn wir uns hier umschauen, da gibt es einen Tisch, da werden Zwiebeln geschnitten, da sind sicherlich 10 freiwillige HelferInnen dabei am Schnippeln und am Rüsten. Mega schön, dass das so klappt. Ich gehe mich mal bei denen ein wenig umhören, wie die Stimmung da so ist. Du hilfst hier mit, was machst du hier genau?
Ja, wir haben hier Zwiebeln geschnitten. Ich nehme an für das Mittagessen.
Weißt du, was es gibt zum Mittag?
Nein, das weiß ich nicht, aber ich helfe einfach mit.
Und macht dir Spaß?
Ja, schon, ja. Also wir sind gut gelaunt, weil wir haben Zeit zusammen und Zwiebeln zu schälen und ein bisschen zu diskutieren. Genau.
Super. Okay, danke. Gekocht wird beim Kochkollektiv über Feuer. Das ist nämlich ökologischer als Erdgas. Damit das Essen um 12 Uhr bereit ist, muss schon um 9 Uhr Feuer gemacht werden. Und okay, wie regulierst du jetzt die Hitze? Also da ist es ja ganz schön heiß. Da, hier kochst du Wasser, oder?
Ja, genau.
Okay, und wie regulierst du die Hitze? Das ist
ich werde einfach immer wieder Holz nachschieben unten.
Warm hier?
Sehr warm.
Ich stehe hier am Rande eines riesengroßen Topfes, der sicherlich 2 Meter Durchmesser hat und ein Fassungsvermögen von rund 250 Litern. Hier werden gerade 30 Kilogramm Zwiebeln angebraten für das Mittagessen.
Ich rühre hier gerade die Soße für die Pasta. Das ist eine vegane Bolognese mit Sojagranulat drin und Zwiebeln und Lauch.
Das ist eine riesige Menge. Wie viel ist das?
Habe ich auch gerade gefragt. Und das sind jetzt wohl ungefähr 150 Liter.
Geht ja ganz schön in die Oberarme, oder?
Ja, aber ich finde fast noch anstrengender die Hitze. Also es ist wirklich warm.
Weil die über Feuer gekocht wird,
genau.
Oder?
Und wenn das Feuer gerade sehr an ist, dann kommt sie an der Seite ganz schön heiß hoch. Gut?
Mehr Salz.
Ja.
Mehr Gewürz. Mehr Tomaten.
Mehr alles?
Nochmal ein Tomatenpüree.
Die Pasta und die Veggie-Bolo sind fertig gekocht. Eine lange Schlange wartet hungrig auf das Essen. Bei der Ausgabe wird streng geschaut, dass die Corona-Regelungen umgesetzt werden können. Wer beim Schöpfen hilft, trägt Handschuhe und eine Maske und steht hinter einer Plexiglasscheibe. Das Essen scheint bei den AktivistInnen gut anzukommen.
Schmeckt's gut?
Auf jeden Fall, die kommen sogar 2 oder 3 Mal. Das macht uns große Freude.
Eine Reportage aus der Küche des Klimacamps von Sarah Heinzmann haben wir gehört. Radioinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Das war die Radioinfo-Sendung vom Mittwoch, den 23. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss und Wilmar All. Hier geht es jetzt weiter mit unserem Kulturmagazin Subkutan. Nehmen wir in den Startlöchern. Michael, was ist Thema bei euch heute Morgen?
Heute sind wir unterwegs. On the road ist das Thema. Unter anderem haben wir den Daumen raus und reisen quer durch Europa.
Prima. Am Mikrofon für das Info verabschiedet sich Frau Völz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge, bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.